Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, Käuferschutz, Zwei-Faktor-Authentisierung, sicher bezahlen, Trusted Shops, 5 Sterne. Es gibt ja relativ viele Tools, um Vertrauen beim Online-Shopping zu generieren, egal ob man jetzt gebrauchte Sachen kauft oder neue. Aber nichts kommt ran an das Bauchgefühl. Warum das so ist, das wird uns in diesem Ab 21-Podcast Claudia Neumerkel erzählen. Sie ist Juristin und arbeitet für die Verbraucherzentrale Sachsen. Schön, dass ihr dabei seid. Auf dieses Bauchgefühl nicht gehört hat Vera. Vera ist eine YouTuberin, kennt sich gut mit Tech-Themen aus, aber sie ist trotzdem relativ lange einem Scammer auf den Leim gegangen, als sie nämlich ihren gebrauchten Laptop verkaufen wollte. Was da passiert ist, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Vera.
Hallo.
Sag mal, du hast so einen Kleinanzeigen-Scam erlebt. Wie war die erste Nachricht von dem Typen, der sich auf deine Anzeige gemeldet hat?
Ich habe damals einen Laptop eingestellt für 550 Euro. Der Preis ist wichtig an der Stelle.
Ja.
Und die erste Nachricht, ja, die war eigentlich überhaupt nicht auffällig. Also er hat mich dann halt gefragt, ob das Teil noch funktioniert. Worauf ich dann halt meinte, klar.
Mhm. Und dann? Wie ging es weiter?
Und dann wollte er das relativ schnell kaufen. Also er hat keine weiteren Fragen mehr dazu gestellt, sondern hat dann gemeint, ja gut, ich würde dir 570 Euro dafür geben. Und ich habe das dann nicht weiter hinterfragt, habe ihm dann meine Bankdaten gegeben und dachte, cool. Und dann habe ich dann noch ein bisschen mehr rausgeschlagen. Ich dachte in dem Moment, dass er den Versand einfach drauf gerechnet hätte.
Ah.
Habe mir da nicht großartig was dabei gedacht, um ehrlich zu sein.
Mhm. Wäre wahrscheinlich der erste Verkauf in der Geschichte von eBay Kleinanzeigen gewesen, wo jemand mehr zahlen wollte, als eigentlich drauf stand.
Ja.
Auch eine Geschichte. Aber es war eigentlich der Punkt, wo du schon hättest skeptisch werden sollen, oder?
Ja, ich bin da relativ blauäugig rangegangen, weil ja, ich dachte, vielleicht möchte er einfach mehr dafür bieten. Also ja, aber sicherlich, so im Nachhinein
ist ja auch ein guter Laptop.
Hätte man das skeptisch. Es ist auch ein guter Laptop, der war auch top in Form.
Ja.
Also.
Okay, also er hat gesagt 570, du sagst, ja super, hast deine Bankdaten rausgegeben und dann?
Und dann wollte er meine Handynummer haben. Er fand nicht nur den Laptop toll. Ja, ich weiß es nicht. Mein Gedankengang war dahinter. Ja gut, wenn ich so ein teures Teil halt kaufe über eine Plattform wie Kleinanzeigen, dann möchte ich vielleicht auch den Kontakt zu der Person, die den verkauft, nicht verlieren, wenn ich den Laptop dann halt habe oder wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Deswegen wurde ich auch da immer noch nicht skeptisch und habe ihm halt meine Handynummer gegeben.
Mhm.
Also ich konnte schon alles irgendwie nachvollziehen.
Ah, weil du ein empathischer Mensch bist.
Ja, würde ich mal so sagen.
Wusstest du denn, wo diese Person vermeintlich lebt?
Nein, das wusste ich nicht. Das habe ich erst spät herausgefunden.
Mhm. Nämlich, weil du dann doch irgendwann ein bisschen mehr als skeptisch wurdest? Oder wie ging es dann weiter? Also Handynummer, hat er dich dann angerufen?
Er hat mich angeschrieben über WhatsApp tatsächlich und hat geschrieben, dass er die Zahlung heute leisten wird. Worüber ich mich dann gefreut habe und dachte mir so, cool, läuft ja. Und dann brauchte er aber meine E-Mail-Adresse. Und das war so rückblickend der erste Punkt, wo dann bei mir so ein rotes Licht angegangen ist. Weil ich mir dachte, wieso braucht er jetzt noch meine E-Mail-Adresse? Ich habe dem schon all meine Bankdaten gegeben, ich habe ihm die Handynummer gegeben. Eigentlich müsste diese Person ja alles haben, um diese Zahlung einfach leisten zu können und mich im schlimmsten Fall auch noch erreichen zu können. Wozu also die E-Mail-Adresse?
Hat sich das rausgestellt,
ja,
warum er das gebraucht hat?
Ich habe diese E-Mail-Adresse natürlich gegeben.
Klar.
Klar, die hatte er dann. Und dann gab es eine längere Nachricht von ihm. Und zwar meinte er zu mir, dass ich heute eine Bestätigungs-E-Mail von seiner Bank bekomme. Und das war so, wieso kriege ich jetzt eine Bestätigungs-E-Mail von seiner Bank? Und da habe ich dann rausgefunden, dass er aus Großbritannien kommt.
Okay, also das war dann der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt verlasse ich diese Konversation.
Das war immer noch nicht der Punkt, an dem ich die Konversation verlassen habe, denn ich habe tatsächlich dann eine E-Mail bekommen, und zwar von einer sogenannten Lloyds Bank. Das ist sogar eine richtige Bank in Großbritannien.
Mhm.
Die wird aber auch oft halt von Betrügern und Betrügerinnen benutzt. Und zwar gab es dann eine E-Mail, wo seine Adressdaten drin standen, wo der Betrag drin stand und auch so eine Leiste, dass der Transfer der Zahlung bisher nur zu 98% abgeschlossen war. Und da wurde ich stutzig. Warum denn zu 98%? Also was braucht es denn, damit diese Zahlung komplett bei mir ankommt? Und dann meinte er, dass ich das Paket losschicken müsste. Dann, wenn ich diesen Beleg quasi von der Post habe, das müsste ich dann abfotografieren und wiederum an die Bank schicken. Und erst dann würde der Betrag auf meinem Konto sichtbar werden.
Meine Güte. Allein bei der Zeit, die ihr beide da rein investiert habt, da hätte er ja schon dreimal zu dem Äquivalent von Saturn und Mediamarkt gehen können, um sich einen günstigen Laptop irgendwie zu schießen, oder?
Also, ja, eigentlich schon.
So, und jetzt muss ich leider um Ehrlichkeit nochmal bitten. Also ich nehme an, du bist die ganze Zeit ehrlich, aber war da dann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, komisch?
Ja, der Punkt war dann auf jeden Fall erreicht, aber Gott sei Dank. Aber ganz, ganz strange wurde es dann später nochmal, weil er dann angefangen hat, mich zu drängen, doch jetzt das Paket zur Post zu geben und dieses Bild von diesem Einsendungsbeleg loszuschicken. Mhm. Und weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll, was ich sagen soll, habe ich versucht, ihn so ein bisschen hinzuhalten. Und er hat dann aber immer weiter Druck aufgebaut. Das ging wirklich im Minutentakt, hat er mir geschrieben, dass es jetzt wirklich wichtig ist und dass ich es jetzt machen soll und so. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschrieben, dass mir das alles zu strange ist und zu kompliziert. Und dass ich das jetzt gerne so abbrechen würde hier. Und dann kamen noch ein paar Nachrichten, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass er das Produkt, der er jetzt schon gekauft hat, und wie es denn jetzt sein kann, dass ich von dieser Vereinbarung zurücktrete.
Hast du irgendwo mal jemanden informiert darüber, zum Beispiel die Polizei oder die Plattform, auf der ihr da miteinander zu tun hattet?
Ich habe nur die Plattform informiert, ich habe Kleinanzeigen darüber informiert, dass das anscheinend ein Betrüger ist. Man kann ja da Leute quasi melden. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe.
Mhm. Warum bist du nicht zur Polizei?
Das ist eine sehr gute Frage im Nachhinein. Weiß ich gar nicht so richtig.
Wahrscheinlich, weil nichts passiert ist so richtig, außer vergeudete
wahrscheinlich,
Zeit,
weil,
ne?
Ja, wahrscheinlich einfach das, ja.
Mhm. Aber eigentlich ist das ja der Anfang eines Betrugs, so, wo man möglicherweise andere davor bewahren könnte, indem man diese Menschen, du hattest ja immer eine Telefonnummer, du hattest auch eine E-Mail-Adresse, also man hätte da schon irgendwie möglicherweise diese Person finden können, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob es sich dabei um eine reale Person gehandelt hat oder ob diese ganzen Daten, die er mir auch geschickt hat von sich, ob die einfach erfunden waren. Hm. Also das weiß man ja im Nachhinein auch nicht.
Jetzt können wir da auch so ein bisschen drüber witzeln und das etwas Komische darin vielleicht auch sehen. Aber am Ende wäre es, wenn du nicht so aufmerksam gewesen wärst, am Ende dann doch ja irgendwie ein astreiner Betrug gewesen. Du hättest wahrscheinlich das Geld nie gesehen, aber dein Laptop wäre weg gewesen. Hat sich irgendwas in deinem Kaufverhalten verändert auf diesen Plattformen? Meidest du die vielleicht?
Ja, mittlerweile meide ich die tatsächlich. Also solche Plattformen wie Kleinanzeigen sind ja eigentlich eher dafür gedacht, dass man so im nachbarschaftlichen Kontext vielleicht Dinge kauft und verkauft, also wo man die Sachen auch wirklich ausprobieren kann. Ich bin dahingehend vorsichtiger geworden, dass ich halt nicht mehr wild auf solchen Plattformen irgendwie rumgucke und wenn dann irgendwie ich ein Produkt nicht ausprobieren kann, weil es nicht in meiner Nähe ist, dann würde ich es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr kaufen.
Aber das heißt, du kaufst jetzt wieder vermehrt neue Sachen oder gibt es andere Gebrauchsplattformen oder gehst du einfach auf den alten Flohmarkt, um da was zu kaufen, wobei man da Laptops selten bekommt, ne?
Ja, da bekommt man Laptops sehr, sehr selten, das stimmt. Tatsächlich gibt es ja mittlerweile von verschiedensten Herstellern, also mein MacBook zum Beispiel ist auch so ein Refurbished-Gerät, was quasi von Apple kommt, aber neu aufbereitet wurde. Also es ist auch ein gebrauchtes Gerät. Und das würde ich einfach jedem empfehlen, der ein gebrauchtes Gerät gerne möchte, vielleicht auch ein bisschen Geld sparen möchte, die sind auch ein bisschen günstiger, aber die sehen halt trotzdem aus wie neu und dann muss man sich nicht im Zweifelsfall mit irgendwelchen Betrügern oder Betrügerinnen rumschlagen und hatte dann auch immer den Kontakt zum Hersteller einfach direkt.
Dann hat man zwar nicht so eine schöne Geschichte, die du jetzt hier gerade erzählen konntest, aber man hat ein funktionierendes Gerät und wenn man Verkäuferin, Verkäufer ist, vielleicht auch noch Geld. Vera, Tech-YouTuberin, hat uns ihre Geschichte erzählt, wie sie bei eBay Kleinanzeigen fast mal auf einen Betrug reingefallen wäre. Vielen Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe vor kurzem im Netz auf so einer Kleinanzeigenseite was reingestellt zum Verkaufen und direkt danach so ganz seltsame Nachrichten bekommen. Die Person hat mir geschrieben, ja, hallo, hier ist meine Adresse, bitte schicken Sie die Ware doch direkt dahin. Keine Bezahlung, keine Frage nach Kontodaten, nichts, was mir irgendwie Vertrauen hätte abluchsen können. Und ein paar Stunden später dann tatsächlich auch eine Mail vom Plattformbetreiber, wo drin stand, Vorsicht, dieser User ist verdächtig. Ach nee, habe ich mir dann gedacht. Habe ich gar nicht selber gemerkt. Wie aber kann man selbst solche Scammerinnen und Scammer erkennen und Betrug im Netz vermeiden, wenn er nicht ganz so offensichtlich ist wie in meinem Fall? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Claudia Neumerkel. Sie ist Juristin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Wenn es jetzt nicht so ganz ins Gesicht ist wie in meinem Fall, was sollte einen stutzig werden lassen beim Kauf oder Verkauf auf so Verkaufsplattformen im Netz?
Also wer diese Marktplätze oder Online-Verkaufsportale nutzt, der weiß, dass diese ihren ganz eigenen Kosmos haben. Die sind zwar grundsätzlich sehr nützlich und die Kommunikation, die kann auch sehr facettenreich sein, also von strange, unterhaltsam bis nervenaufreibend. Aber eigentlich muss man bei jedem geschäftlichen Kontakt oder bei jeder Anbahnung eines Vertrages dort sehr wachsam sein. Es gibt nicht nur so ein paar grundsätzliche Fettnäpfchen, sondern halt auch jede Menge Kriminelle, die ganz, ganz neue Maschen an den Tag legen, wo man sich gar nicht informieren kann. Also selbst bei gründlichster Netzrecherche findet man noch gar keine Informationen zu diesem spezifischen Vorgang. Und da gilt grundsätzlich, man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn einem etwas komisch vorkommt, dann auch die Finger davon lassen.
Mhm. Im Wochenrhythmus oder wie schnell ändern die ihre Ansätze?
Ja, das kommt drauf an. Es kommt immer auf die Bezahlmethode drauf an. Aber auf jeden Fall sind sie sehr kreativ. Es gibt ein paar Maschen, die sind schon älter oder altbekannt. Dann bringt zum Beispiel ein Zahlungsdienstleister eine neuere Funktion hervor. Und dann wird es auch wieder ausprobiert, welche Mittel und Methoden gibt es da, um die Leute um das Geld oder um die Ware zu bringen. Hm. Und das kann bisweilen ein paar Monate dauern oder ein Jahr, aber es geht auch manchmal ziemlich schnell, dass die Maschen sich ändern.
Was ist das Neueste, was Sie jetzt schon kennen und von der Verbraucherzentrale darauf hinweisen, aber die Masse jetzt noch nicht kennt vielleicht?
Naja, also etwas Älteres ist die sogenannte Dreiecksmasche, die wird so genannt. Da will der Käufer ein Angebot haben, was man selber eingestellt hat und shortet sich die Fotos und Bilder und Daten und stellt gleichzeitig exakt dasselbe Produkt als Verkäufer online. Aha. Und will jetzt ein Dritter das Angebot von diesen, dann übermittelt der Betrüger ihm deine Bankdaten. Das heißt, man bekommt das Geld tatsächlich von einem unbekannten Dritten, denkt aber, es sei eigentlich von dem Käufer, mit dem ich Kontakt gehabt hatte. Man schickt das Produkt an diesen Käufer, der allerdings anschließend untertaucht. Und nun fordert natürlich der Dritte, der gezahlt hat, etwas von dir. Und das ist nach wie vor im Umlauf. Es gibt aber auch von den Kollegen aus Niedersachsen eine Meldung, da gibt es eine ganz, ganz neue Methode, wo sich die Kriminellen diese Sicher-Bezahlen-Funktion des Portals Kleinanzeigen zunutze machen. Ja. Und bei dieser Funktion kann man über die App per Kreditkarte sowie Bank oder Sofortüberweisung zahlen. Eigentlich ist die laut Kleinanzeigen ziemlich abgesichert. Allerdings gibt es da einen Fall, wo die Nutzerin per SMS auf eine Phishing-Webseite weitergeleitet wurde und auf welcher sie dann auch ihre Kreditkartendaten angegeben hat, weil sie letztlich einen Schaden von 3.000 Euro eingebracht hatte.
Ui, das ist bei 30 oder vielleicht auch noch 300, je nachdem, wie viel Kohle man hat, ja noch verschmerzbar. Aber 3.000, das tut schon richtig doll weh, ne?
Ja.
Ja, was würden Sie denn sagen, ausgehend jetzt bei den Bezahlsystemen, was ist die sicherste Methode? Kann man das überhaupt pauschal sagen?
Am besten wäre natürlich selbstreden, per Rechnung oder an Bar gegen Quittierung vor Ort zu zahlen. Na, also Übergabe Zug um Zug. Aber es liegt ja in der Natur der Sache, wenn wir Online-Portale benutzen, dass dies schlicht und ergreifend oftmals so nicht passieren kann und auch nicht praktikabel ist. Je nachdem, auf welcher Seite des Vertrages man steht, muss man natürlich schauen, was für einen gerade die günstigste Lösung ist. Ist man auf Käuferseite, dann kann zum Beispiel diese Sicher-Bezahlen-Funktion hervorzuheben sein. Oder wenn ich als Verbraucher mit einem Unternehmen kontrahiere, dann ist auch die Zahlung per Kreditkarte eine bevorzugende Art und Weise der Zahlung. Mhm. Na, man kann natürlich als Verkäufer, wenn man etwas verkauft, auch versuchen zu beanspruchen, dass der Vertragspartner in Vorkasse geht. Ja, und dann bekommt man überwiesen und sendet erst danach die Ware.
Ja.
Aber es gibt auch verschiedenste Zahlungsdienste wie PayPal oder Klarna, die mit Käuferschutz agieren. Ne? Also als Fazit lässt sich abschließend sagen, es gibt nicht diese einzige sichere Möglichkeit. Es kommt immer auf die Umstände drauf an, natürlich auch auf den Preis der Ware und den Partner an. Ne?
Ja.
Und umso wichtiger ist es im Vorfeld halt, die Rahmendaten dieses Profils abzuchecken.
Ja, und Stichwort Daten. Welche Daten sollte ich auf gar keinen Fall übermitteln, um nicht in so eine Falle reinzutappen?
Naja, man muss natürlich persönliche Daten früher oder später rauslocken. Also man muss natürlich irgendwann vielleicht tatsächlich auch mal die Telefonnummer herausgeben. Man muss auch sagen, wo man wohnt oder zumindest wo man die Ware hingeschickt bekommen möchte. Und auch Bankdaten können eine Rolle spielen. Das ist uns allen klar. Was man aber niemals herausgeben sollte, das wären irgendwelche Zugangsdaten. Das heißt wie Pins oder Logins oder Passwörter. Also da sollte man wirklich, da sollten die Alarmglocken schrillen und da muss man wirklich sofort die Reißleine ziehen und davon Abstand nehmen.
Also ich fasse mal zusammen, man sollte aufs Bauchgefühl hören, man sollte sich vielleicht mal auch mit dem Gegenüber auseinandersetzen, sich das Profil mal anschauen, gucken, wann wurde das vielleicht auch überhaupt erstellt. Ne? Wenn es gestern erst erstellt wurde, ist vielleicht auch schon so ein bisschen shady, weiß man auch nicht, ob das so toll ist, oder?
Ganz genau.
So, und dann, wenn mich das alles aber jetzt sozusagen nicht abgehalten hat davon, eine Transaktion zu vollziehen, wie auch immer, kommt die Ware zu mir oder ich schicke die zu anderen Personen und dann stellt sich raus, es war doch ein Scam. Wie ist da die Plattform auch in die Verantwortung zu ziehen am Ende?
Also verbraucherpolitisch sehen wir derartige Marktplätze oder Portale durchaus stärker in der Verantwortung. Ja. Diese Richtlinien von diesen Portalen geben natürlich an, dass dort für strafbare Verstöße von unbekannten Dritten nicht gehaftet wird. Und tatsächlich können diese Betreiber nur bedingt die VerbraucherInnen dafür schützen oder auch vor sich selbst schützen. Mhm. Das ist soweit schon klar. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt einen realen Marktplatz in einer Stadt und da kommt es zu massenhaften Straftaten, dann muss die Gemeinde alles dafür tun, um die Bürger dafür zu schützen, auch wenn sich die Vorgänge oder die Charakter oder die Maschen um die Straftaten stets und ständig ändern. Also da gilt es, wachsam zu sein und nicht nur reaktiv, sondern präventiv alles als Betreiber dafür zu tun, dass dies unterbleibt. Ja.
Und sehen Sie das? Gehört,
bedingt. Also man kann schon sehen, dass zum Beispiel Kleinanzeigen in den Richtlinien sehr dezidiert auf Betrugsvorfälle eingeht und versucht, mit sämtlichen Funktionen diesem Wandel stets zu unterziehen und seine Nutzer halt wachsam bleiben lässt, ja. Aber es gehört natürlich auch dazu als Nutzer, dass ich so schnell wie es geht bei verdächtigen Vorgängen Meldungen an das Portal gebe, also Bericht erstatte. Denn nur so können die natürlich davon wissen.
Sagt Claudia Neumerkel, Juristin bei der Verbraucherzentrale Sachsen, hat uns erklärt, auf was man alles achten sollte, wenn man im Netz zum Beispiel bei Kleinanzeigen Sachen kauft oder verkauft. Das Wichtigste, das Bauchgefühl. Danke Ihnen.
Sehr gern.
So, egal ob man das jetzt Scam nennt oder Abzocke, das Bauchgefühl ist wichtig, was komplett nicht digitales Bauchgefühl. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns schreiben wollt, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf deutschlandfunknova.de. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.